zum Kaffee.
Das ist die Sendung zum Kaffee heute vom Montag, dem 12. Januar 2009. Und es freut mich sehr, heute der Marco Perig von Raro vis-à-vis von mir zu begrüßen. Guten Tag, Ul.
Hallo.
Marco Perig, ganz ein außergewöhnlicher Beruf, den er uns hat. Er ist nämlich Meeresbiologe. Aber da zuerst vielleicht gerade von Anfang schon reden, ist Kollegium gewesen. Dann sind er Biologie studieren. Schottland war er, jetzt geht es Englisch lehren und nachher direkt auf Australien zum Meeresbiologe. Meeresbiologe und wie gesagt, ein Schuppo von oben auf dieser Welt. Schottland, Australien, Asien, es war auch noch, wie später kehren, Kanada. Wo schlägt das Herz am meisten für den Heim? Wo ist das Heimatgefühl am geregsten eigentlich in diesen ganzen Orten, wo er war?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Es ist natürlich schon immer flott, wenn du zurückkommst und hier alle Kollegen siehst und hier, wo du aufgewachsen bist und Familie und das. Und das fehlt dir immer, wo du bist. Auf der anderen Seite, wenn du in Australien bist, hast du so viel Schönes da und es fehlt dir. Wenn du zurückkommst, fehlt dir das, was du in Australien hast. Gell? Ich glaube, so durch das ganze Reisen muss ich sagen, letzten Endes das Herz schlägt da, wo die Familie ist.
Mhm.
Und die Familie ist halt für mich jetzt nicht mehr nur meine eigene Familie, Mütter und Vater, sondern die Frau. Und wenn die mitkommt und wir ein was Heim aufbauen, dann ist da nachher.
Ist da eigentlich jetzt daheim?
Da ist daheim,
und
ja.
Da ist euer Heimat in dem Fall für die Zeit, wo ihr da seid.
Richtig, weil sonst überall, wo du sonst bist, ist im Prinzip fehlt dir sowieso etwas anderes. Mhm. Sei es auch Australien, wenn du hier bist, oder hier, wenn du in Australien bist, fehlt dir das, was hier hängst. Und im Prinzip bist du überall nicht ganz daheim. Und dann musst du einfach in deinem kleinen Rahmen das, was du kannst mitnehmen, und dann machst du noch dein Zuhause.
Mhm. Kennt ihr das Gefühl von langer Zeit?
Oh ja.
Ja.
Oh ja. Immer dann, wenn es schwierig wird.
So?
Ja, ja. Aber in beide Richtungen auch wieder. Gell, wenn du unten bist und dann geht mal etwas mit Papierkram nicht. Mhm. Oder du bist krank, das Einzige, was du willst, das kennst du auch bei euch. Das ist Heim und beste Mama daneben.
Mama, ja, die beste Doktorin.
Ja, ja. Und wenn du hier bist, gell, dann plangt es dir wieder für uns, was alles uns hängt.
Meeresbiologe, wenn ich mich da jetzt auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich mich wirklich extrem darauf gefreut, weil ich noch nie einen Meeresbiologe zu Gast kam im Radio, aber heute noch nie mit einem Meeresbiologe geredet und es ist schon total spannend, das kennt man und sieht man ja nicht gerade alltäglich, vor allem wenn es ein Rohrner ist oder ein Walliser, ein Oberwalliser überhaupt ist. Wie ist das entstanden, der Wunsch, Meeresbiologe zu machen?
Ich glaube, es ist ein Bübentraum.
Mhm.
Es ist, ich habe schon immer viel mit Tieren zu tun gehabt. Ich habe immer gerne Tiere gehabt. Es ist, wir hatten daheim einen halben Zoo gehabt, halb wegen mir, halb wegen meiner Familie. Die haben alle einen guten Bezug zu Tieren gehabt. Das war ja vor allem, gewesen, was da gerade so ist. Von Hind, Schwein, Katzen, Schildkröten, Ratten. Ja, einfach alles, was
also im ganzen Zoo.
Ja, ja. Ja, es hat noch viele so geheissen. Jetzt rohren der Zoo musst du zum Doktor gehen. Ja, ja. Und dann war es die andere Sache. Wasser hat mich von klein auf... Ich hatte Angst davor, aber es hat mich fasziniert. Es ist wie so ein Hassliebe, so ein Ziehen in der Hitze gehen. Und ich habe mich gerne wohl drin gefühlt. Und dann allmählich mit Tier und Wasser, die Kombination, ist nicht viel mehr übrig geblieben als Meeresbiologe.
Ist das vor allem in den Ferien auch so gewesen, dass man die Angst ein bisschen verloren hat und sich immer mehr vielleicht der Wöhler gefühlt hat im Meer oder im Wasser und eben gerade in Verbindung mit Tieren? Oder wie ist das entstanden?
Nein, gar nicht in den Ferien. Ich habe eigentlich, meine Mutter hat mich immer zum Schwimmen mitgenommen und dann hast du zuerst auch deinen Schritt gemacht und auch wenn wir es war, in der Backgilla sind ich schwimmen und so. Am Anfang hatte ich Angst vor dem und dann hat sie langsam ein bisschen mitgenommen. Und immer mehr. Und ich muss mich auch jetzt immer noch ein bisschen überwinden, so
schon?
Ab und zu reinzugehen. Ja. So ein gewisser in der Meere, wenn du gerade euch so mal klein was wirklich, du weißt, es geht runter 400 Meter zu Loch. Es ist immer ein mulmiges Gefühl, aber wenn du dich nachher mal drin wohlfühlst, ist das, Ja, es ist ein bisschen Adrenalinkick für euch.
Ja, und dort eine Herausforderung. Man kommt natürlich dann mit Stolz und Brüchen und weiss, man hat es geschafft.
Ja, gut. Ich hoffe, können wir noch rüchen, weisst
du. Mal, das kommt schon gut. Ihr habt erzählt, außergewöhnliche Haustiere zur Aro gehabt, eigentlich schon von klein auf mit Tieren viel zu tun gehabt, auch von der Familie bedingt eigentlich, dass sehr viel immer Tiere um waren, die ihr daheim gehabt. Was seid ihr für eine Verbindung ganz allgemein zu Tieren? Was bedeuten auch Tiere?
Auf einer Seite, ich glaube fest, dass Tiere helfen in der Erziehung von Kindern. Weil du kannst mit denen nicht einfach reden und so. Du musst gewisse andere Sprachen verstehen, die in der Menschheit heutzutage zu kurz kommt, wo alles über, vor allem gerade hier im Radio, gell, die ganze Gestik, die ganze
Mimik,
die Körpersprache, die kommt zu kurz. Mhm. Und ein Tier bedeutet aber auch Verantwortung für ein Kind. Wir haben immer gesagt, wenn du ein Tier willst, kein Problem, wir können dir das schon schauen, aber du musst dem schauen.
Klar.
Und die ersten zwei, drei Wochen ist das super und nachher beißest du halt ein paar Mal auf die Zähne und denkst, jetzt müsse ich schon wieder der Hühner sein. Aber es gehört auch da dazu rein und auf der anderen Seite, ich weiss nicht, eine Faszination. Ich weiss noch, das erste Mal, als ich mit den Pfadfindern oder mit der Jungwach bin ich rausgegangen und die haben alle Räuber und Bulli gespielt. Habe ich daneben eine Strassameise gesehen, die Eier hin und her transportiert. Mhm. Und dann habe ich mich da gekocht und dann zugelegt. Und die Kollegen und ein paar ja, der spinnt ab ein bisschen. Aber das ist einfach ein Herzblut, das da drin ist, wo für mich eine gute Kollegschaft ist. Und
also sehr viel euch bedeutet.
Ah ja, ganz sicher.
Ja, und was so ein Meeresbiologe überhaupt alles macht in seinem Berufsalltag, das wollen wir natürlich von Marco Perig auch noch hören. Er ist heute zu Gast in einer Sendung zum Kaffee. Der Marco Perig ist schon viel in seinem Leben auf dieser Welt umgekommen. Er war in Schottland, in Australien, in Asien, in Kanada. Und alles angefangen hat eigentlich mit dem, dass er das Kollegium besucht hat. Und nachher hat er ein Biologiestudium gemacht, in Lausanne. Er ist ein bisschen auf Schottland, ging Englisch lernen und nachher hat es noch von Australien verschlagen. Und da hat er eigentlich einen grossen Traum auch im Leben können verwirklichen. Nämlich hat er den Bachelor für Meeresbiologie gemacht. Jetzt, so, wie muss man sich das vorstellen? Der Marco Perig ist in einen Rucksack gepackt und gesagt so, alle miteinander, ciao zusammen, schönes Leben, ich gehe mal hier ans Ende der Welt und mache das Studium und werde Meeresbiologe. Oder hat er das von hier aus eigentlich schon organisiert?
Ja, schon müssen von hier organisieren. Mhm. Es wäre auch möglich gegangen, einfach zu gehen, aber so ins Ungewisse will ich nicht gehen. Und vor allem ist immer eine Kostenfrage. Ich hab vorher mit einem Kollegen zusammengehockt, beziehungsweise mit einem Kollegen von der Mutter, der auch ein Schweizer ist und auch mir eine Biologie gemacht hat. Und der hat mir ein bisschen erklärt, wie und was auf was das man schauen muss. Und dann habe ich auch eine Universität in Australien gesucht, die sehr bekannt ist auf Meeresbiologie, die in häufigen Gebieten vorne drin ist. Und dann habe ich die angefragt und gefragt, was die Bedingungen sind. Ich habe mit denen erklärt, wie viel von meinem Studium in Lausanne ist angerechnet wurde oder wie viel das mir erzählen lassen, wie viel das ich noch machen müsste, die ganzen Papiere erledigt, die Weisen erledigt, alles von hier machen müssen. Und sobald das ist gegangen, steigst du in den Flieger und fliegst über ihn und fährst auch fast studieren, gell?
Und jetzt ist da das grosse Great Barrier Reef. He? Das ist natürlich für die Täucher alle zusammen, ist das einfach das Paradies.
Es ist verlockend. Es ist, kann man nicht vergleichen mit Täuchern hier, gell? Das ist,
ja, vielleicht auch eine gute Geschichte zwischen dir. Er hat vorhin gerade erzählt, jetzt, wenn er wieder sein Heim kommt, so alles, geht er eigentlich auch immer Täuchern. Also,
selbstverständlich.
Jetzt ist, wir gehen natürlich von hier aus in Ferien, zum Beispiel auch von Australien, und haben einen riesen Spass an dem Great Barrier Reef. Und ihr kommt zurück und geht eine Runde sehen Täuchern.
Richtig. Und dann sieht man, sagen und schreiben, kein einziger Fisch. Aber es geht auch nicht um das, gell? Ich habe hier angefangen zu täuchern. Ich habe hier meine Wasser Erfahrungen gemacht und das ist etwas, wo ich nicht gehe, für nur noch die Sachen anzuschauen, sondern auch für abzustellen zum Teil. Mhm. Und wenn du natürlich unter Wasser gehst, dir kann niemand mehr dumme Schnur haben. Oder kann niemand mehr sagen, du hast keine Probleme, du bist in einer neuen Welt. Und das kannst du auch im Grunde sein. Und wenn es dann noch wie letztes Mal im Neujahrsteuchen, wo es dann noch einstrafen kann, dünne Schicht, und die Sonne drüber raus geschient hat. Und du kannst so unten noch drunter teuchen und siehst die Blätter am Einstrahl kleben unten noch. Und ja, das ist natürlich herrlich, gell?
Geht fast so schön wie am Great Barrier Reef.
Muss nicht so weit gehen.
Was aber geht, das
kommt dann nicht so nahe.
Ein bisschen, ein Mühe. Ist dann noch weitergegangen auf Singapur, hat dann noch den Master in Meeresbiologie gemacht und jetzt, wenn ich das gehört habe, Meeresbiologe. So total klischeehaft, das ist natürlich ganz sicher nicht so, aber kann ich mir noch so vorstellen, ja super, schon das ganze Jahr mit den Shorts am Schaffen, braun gebrannt, auf das Boot drauf oder ein bisschen süss schippern und nachher den Haar und da so mal Fisch irgendwas, wie so ein Nummerli drin tacken oder so. Das hat natürlich mit dem nicht viel zu tun.
Ja, es ist ein Teil von der Arbeit und klar, das sind die Träume von dem Leben, die man häufig sieht. Gell? Mit den Delfinen schwimmen und. Aber effektiv ist das ein sehr kleiner Teil. Und ein grosser Teil ist heutzutage am Computer. Und hast mehr viereckige Augen als sonst etwas.
Also eben, gibt es euch Vor- und Nachteile an Schatten- und Sonnenseite wie in jedem anderen Job?
Selbstverständlich, ja.
Ja, dass man nicht gerade runde Fische bekommt am Computer.
Ja.
Zum Kaffee.
Er hat in Australien den Bachelor zur Meeresbiologie gemacht, ist dann auch weitergegangen auf Singapur, hat dort das Master gemacht. Und was ich auch ganz spannend finde, ist dann auch noch Arbeiten im Dschungel dazu gekommen, Marco Perig vor Aro. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das war ganz einfach. Ich bin auf Singapur gekommen und habe den ersten Kontakt geknüpft mit der lokalen Community, die da unten ist. Und die ist halt, alles was Natur bezieht, immer in Vereinsel, wo eine grosse Stadt ist, ist das relativ klein. Und ich habe einen Job gesucht für das erste Jahr, weil ich erst im Jahr anfangen den Master machen konnte. Und gell, ich habe dann gesagt, ich habe Zeit, wenn er mich braucht, leitet er mir an. Dann hätte ich sofort rundherum gewusst, dass einer, der mit Natur zu tun hat, der gerne machen möchte, wollte ich helfen. Und ja, dann ist mir ein Kollege gesagt, ja, ich mache dem Dschungelsprojekt, kannst du mir helfen?
Mhm.
Und ja, so zweimal in der Woche, den ganzen Tag, mitten in Singapur, so ein kleines Stück Dschungel, auf und ab und hin und her den ganzen Tag.
Mitten in der Grossstadt eigentlich, oder
wo? Ja, ist so der letzte Spitz Dschungel, den so. Wir noch haben. Und dem haben sie halt so wenigstens das.
Wenigstens das, ja. Ja, wenn die Luft schon ordentlich schlecht ist.
Ja.
Ihr habt von Projekt geredet, natürlich das eigenes Projekt habt ihr heute gemacht. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Arbeit zum Master, wenn ich das richtig verstehe.
Richtig.
Es ist darum gegangen, einen Fischbestand zu messen mit neuen Methoden. Was müssen wir sich jetzt darunter genau vorstellen? Also, wir sind natürlich alles Laien. Schwer, das alles zu erklären, kann man vorstellen.
Ja, nicht so schwer eigentlich. Du hast ja vorher schon angetan, im Prinzip, wenn du so einen Fisch gehst, geht tacken, gell? Wenn man einen Marker dran tust, dass du nachher wieder erkennst, dass mit dem kannst du viele Sachen bestimmen. Aber wie gross ist die Population, wohin gehst du und so weiter, wie fest du überlebst, wie viele sterben im Jahr und so weiter.
Mhm.
Das als solches ist nichts Neues. Jetzt, was ich neu gemacht habe, ist unten gesehen, ist, die Umstände in Singapur haben es nicht erlaubt, die zu fahren, beziehungsweise es war nicht möglich, die zu fahren. Also hast du nicht einen Marker drin. Und mit Delfinenwahlen, also mit den Meeressäugetieren und den grossen Haifischen wie Walhai und so, machen ja mittlerweile schon Foto-Identifikation. Das heisst, es ist wie ein Fingerabdruck, wo du einfach nur ein Foto machst. Das heisst, du kannst das von der Distanz machen. Du musst nicht übergehen und der Walhai fahren oder der Wal einfahren und einen Marker dran und so weiter. Du nimmst einfach ein Foto und nächstes Mal, wenn du wieder einen siehst, machst du ein Foto und hast die Foto vergleichen,
ob es die gleichen sind.
Und das hat aber noch niemand mit Fischen gemacht,
okay. Weil
niemand hat gewusst, ob Fischen das Muster stabil genug ist und ob jeder Fisch wirklich individuell erkennbar ist. Und da war der grosse Teil von meiner Arbeit, zu überprüfen, ob die über längere Zeit das Muster ändern und wie man die nachher erkennen kann, ob man es mit einem Computerprogramm helfen kann, dass nicht stundenlang Computer hockst und Foto vergleichst. Ja.
Ist das so? Hat jeder Fisch ein anderes?
Ja, ja.
Wirklich?
Eindeutig. Mit der Zeit, gut, ich habe in der Nacht nur noch gelbe Punkte gesehen, aber mit der Zeit ist. Erkennst du, könntest du fast den Namen sagen.
Also, unglaublich.
Gut, wenn du natürlich von tausenden Fischen redest, ist das noch nicht mehr möglich.
Mhm.
Aber in dem Maß, was ich gemacht habe, ist das gut möglich gewesen. Und, ich habe das nachher in der Wildnis auch gewendet, aber in einem sehr kleinen Rahmen, weil sonst in diesen 2 Jahren habe ich mir nicht mehr gelangt. Ich könnte, wenn jemand jetzt will und da will, weitermachen. Gerne.
Gerne. Das Projekt weiterführen. Ja, ja. Ihr habt vorhin von Wohlen geredet, von Heuen geredet. Seid ihr wirklich mal in so einer gefährlichen Situation drin geraten, drin gerutscht?
Gefährlich? Mhm. Nein. Nie.
Nicht.
Nein.
Nie. Nie Angst gehabt, auch nicht.
Oh, mal.
Schon.
Das gehört ab und zu, je nachdem. Aber jetzt nicht von grossen Tieren und weiss nicht was. Eher, wenn Dave täuscht und mal geht, wenn Strömungen sind, ist mehr das Meer, wo nicht so berechenbar ist.
Wo die Tiere selber
haben. Ja, mit denen weisst du, die gehen dann aus dem Weg.
Mhm. Kommen wir zu anderen Tieren, zu Ruppen. Richtig. Im letzten halben Jahr waren wir nämlich in Kanada. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Ihr habt quasi fast wie in einem Ruppenspital gearbeitet. Also wirklich. Ja. Und man könnte sagen, ihr seid Zeuglingsschwester gewesen.
Ja, fast eine Hebammenmessung. Ja.
Hebamme, genau, richtig. Also, da habt ihr wirklich eure kleine Ruppen oder Ruppenbabys gepflegt, die einfach vielleicht zu früh auf die Welt sind oder wo die Mütter gar nicht mehr um waren.
Ja, richtig. Das ist in Kanada oder auch in Europa, wenn es von dem her ist, gibt es viele Probleme mit Giftstoffen, die ins Meer gehen, die dazu führen, dass die Ruppen zum Teil Frühgeburten haben oder dass die Mütter stirbt und das Kleine nachher alleinzig da ist und nicht überleben als solches. Es gibt auch andere Situationen, wo eine Ruppe vom Boot angefahren wurde. Mhm. Oder wir hatten Seelöwen, die vom Fischer angeschossen wurde, weil der Fischer hat das Gefühl, der fresse einen Fisch weg. Gell? Mhm. Und wo man dann probiert hat, die zu retten. Und das ist natürlich viel Arbeit, viel Fische, die du so Fischsuppe machen musst, die du nachher diesen Kleinen musst du füttern, weil die säugen und nicht. Und wir haben keine Milch, die genügend fettreich ist, für denen das zu geben, was die Mütter sonst gibt. Und wo du nachher musst, kannst du dir vorstellen, wie die Gänse füttern.
Okay, ja.
Wo du musst einen Schläuchen reintun und schauen, dass du überlebst, weil du sonst der Einzige keine Chance haben. Gell? Wenn wir die finden, sind die zum Teil halb so schwer, wie wenn die geboren werden. Weil es ihnen so schlecht geht, weil sie so lange nicht gegessen haben. Und dann werden die so am Strand angeschwemmt und jemand findet die da und liegt die schon und wir sind sie geholen nachher.
Und dann hat er sie aufgepäppelt und nachher ist eigentlich dann natürlich wieder in die Freiheit.
Ja, ja, selbstverständlich. So früh wie es gegangen ist, wenn sie 25 Kilo hatten, das ist dann, wenn sie normalerweise von der Mütter weggehen. Hey, wirst du sie nachher in die Freiheit gelohnt? Gehofft, dass du überlebend.
Oh, da gibt es ganz sicher eine Schuppe oben, was jetzt dank der Marco Perig wieder besser geht.
Ja, hoffe es.
Ja, der Marco Perig kommt ursprünglich von Aarau schon sehr viel in der Welt umgekommen. Ganz am Anfang von der Sendung hat er noch gesagt, ja, Heimat sei eigentlich da, wenn er seine Familie hat. Sprich, heutzutage seine Freude, sind er verheiratet und die Freude reist eigentlich immer mit und begleitet auch. Also ihr dann auch ein bisschen immer abwechseln. Mal sagt sie, ja, das wäre jetzt noch schön zum Arbeiten. Mal sagen, ihr da könnt ihr mal arbeiten.
Ja, es ist schon ein gemeinsamer Weg, den du gehen kannst. Das kannst du nicht erwarten, dass jemand immer dir hinter die Nase eckelt. Das war am Anfang so, als ich auf Australien bin, ist sie mir nach einem halben Jahr. Und ihr hat es da, ja, es ist schon gut gefallen, aber sie hat einfach vom beruflichen her keine Zukunft gesehen. Da. Und dementsprechend haben wir nachher zusammen entschieden, weiterzugehen. Für mich ist das nicht so schwierig. Ich wollte weiter studieren. Das war nicht schwierig, dass ich ein Wo, was mehr hat, etwas zum Studieren finden. Mhm. Aber dass sie eine Schule findet, was sie als Lehrerin kann sein, wo es mehr hat, ist halt schwieriger. Und dann hat sie etwas gefunden und ich bin da hineingegangen. Und jetzt der nächste Schritt wird sein, wahrscheinlich etwas, wo ich einen Job finde, wo sie ist, ich euch vorstellen kann, wo sie zufrieden damit wäre. Und dann geht man zusammen da weiter.
Also der Moment sind ihr eben auch so ein bisschen Versuch, wo es nachher ein bisschen weiter verschlagen kann im Leben, weil es da dann Familienperik gibt und ein bisschen mehr von diesen kleinen Perics. Nicht nur auch und auch ich freue mich. Wo seht ihr so ein bisschen auch in Zukunft? Wisst ihr das schon oder ist das eigentlich nur ein Stern?
Ich hoffe, am nächsten Ort, wo wir uns niederlegen. Mhm. Und das wird vermutlich jetzt der Anfang sicher im Ausland sein. Oder ziemlich sicher. Man weiß ja nie, was kommt. Aber auf längerfristig, wenn es dann da wirklich nicht geht oder wenn es nicht gefällt, ist durchaus eine Möglichkeit, zurückzukommen. Aber das ist noch in den Sternen. Idealerweise gehen wir es hin, wo wir einmal hinziehen und wir sind nicht mehr die, die müssen zu Ring gehen und noch gar nichts gesehen haben, noch mal ein Jahr da gelebt haben. Sondern wir wollen wieder eine Basis haben. Aber wie ich vorher gesagt habe, du bist nie richtig daheim und du kannst auch nie richtig dein Zuhause aufbauen, ausser wenn du lang da bist. Das heisst, ich hoffe, dass der nächste Ort, wo wir sind, es war nicht ganz weit weg von der Schweiz ist. Und dann hoffentlich für längerfristig.
Ja, da drücken wir ganz fest die Tüme, dass er das auf jeden Fall findet. Ihr habt auch ganz grosse Träume, wahrscheinlich der griechische Träume erfüllt mit dem, dass er Meeresbiologie hat können studieren konnte, in dem Australien, nachher noch weiter hat gemacht, Singapur. Gibt es überhaupt noch Träume, Ziel, Wünsche in eurem Leben?
Och, Jenste.
Jenste,
da wird man nie langweilig. Das könnte ich Bücher damit füllen.
Ehrlich?
Das ist immer etwas. Häufig schon Sachen mit der Natur verbunden oder spezielle Projekte zum Beispiel. Etwas, was mich beruflich sehr fasziniert, ich werde jetzt spezialisieren mich auf Meeressäugetiere, aber Robben, Delfine, Wale. Aber das ist noch in weiter Ferne, weil es ist sehr schwierig, da wirklich dazu zu kommen, weil entweder bist du ein Experte mit viel Erfahrung und dann brauchst du dich, oder du bist ein freiwilliger Helfer und der gibt es so viel. Gell? Und ich will nicht so lange studiert haben, für jetzt freiwillige Arbeit zu machen, für den Rest des Lebens, für die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre und nachher erst einen Job bekommen als Experte in die Richtung. Aber wer weiß, fliegen irgendwann mal ein Vaport öffnet.
Ja, da drücken wir weiterhin wirklich. Ich wünsche viel Erfolg, drücke die Tüme, dass alles gut kommt und dass ihr euer Platz hier findet. Und merci vielmals für den Besuch, Marco Perrig. Es war spannend, mit euch zu reden. Und wir haben im Anschluss an die Sendung zum Kaffee immer das Grüßtelefon. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein paar Griesen zu Oberwallis verschicken, weil ihr habt vorher gesagt, es ist immer sehr anstrengend, hier zurückzukommen, weil ihr immer alle Kollegen, die ganze Verwandtschaft müsst besuchen. Jetzt könnt ihr einen Grüß schicken und dann habt ihr das eigentlich erledigt.
Sehr gut. Gott an alle, die wir kennen sowieso, aber vor allem an die, die es jetzt bis jetzt noch nicht gelangt hat, dass ich gleich noch daran denke und ich komme dann schon aus Wenzring.
Okay, merci vielmals, alles Gute an Marco Perrig, danke.
Zum Kaffee. Eifs Blut